Ja, ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie verstehen Schweizer Dialekt. Ich kann nicht perfekt österreichisches Deutsch, aber ich glaube, das sollte gehen. Ich möchte Ihnen so einige Anregungen zu diesem Thema Ermutigung näher bringen. Ich arbeite in Zürich vor allem mit Lehrkräften, in der Beratung, in der Ausbildung. Ich habe selber auch einen klinischen Hintergrund. Ich habe auch in Kliniken gearbeitet und kenne dieses Thema Ermutigung von verschiedenen Seiten, von der Seite der Kinder, der Seite der Eltern, der Seite der Lehrkräfte und auch von anderen Personen. Ich habe als Einstieg dieses Zitat von Jürg Jecke. Jürg Jecke ist ein Schweizer Lehrer, der sich mit sogenannten schwierigen Schülern Jahre oder Jahrzehnte beschäftigt hat. Er hat einmal den Satz geprägt: Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einen Menschen von seinen Schwächen oder seinen Stärken her begreife, von seinen Ausfällen her oder von seiner Substanz, ob ich von den Löchern rede oder vom Käse. Und das finde ich ein gutes Motto heute, weil wir sonst überall immer über Probleme sprechen, was nicht funktioniert, wie wir eben die Substanz, das Positive, hier etwas näher ins Blickfeld rücken können. Ermutigung ist wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten, es ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung des Menschen. Sie sind alle, ich werde jetzt etwas unanständig, als Hosenscheißer auf die Welt gekommen. Sie konnten buchstäblich nichts, sie waren inkontinent, sie konnten nicht sprechen, sie konnten nicht Auto fahren, nicht den Computer bedienen, nicht lesen, sie verstanden nichts. Heute sind sie alle hochintelligent, hochgescheit, können ganz viele Dinge. Sie haben ganz vieles gelernt. Ein Teil davon ist die Biologie, die das ermöglicht, reifen. Das andere ist Lernen und eben Lernen durch Ermutigung. Ihre Eltern haben sie bekräftigt, wenn sie umgefallen sind. Steh wieder auf, probier das. Wenn es nicht gegangen ist beim ersten Schreibversuch, komm, ich zeig dir noch einmal und so weiter. Und heute sitzen sie hier und sie können ganz viel. Und das hat eben auch sehr viel mit Ermutigung zu tun. Ich möchte Sie bitten, jetzt ganz kurz, am einfachsten packen Sie Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn, wählen Sie eine dieser Fragen aus, ich hoffe, Sie können das lesen, und diskutieren Sie 2 Minuten über eine dieser Fragen. Ich sage Ihnen dann nachher, wie es weitergeht. Was hat das mit dem Thema zu tun? Sie haben vielleicht eine dieser Fragen angeschaut. Wie häufig macht man das? Packen Sie Ihrem Kind sehr häufig die Tasche oder trauen Sie ihm das selber zu? Fahren Sie es häufig in den Kindergarten oder nicht? Vieles von dem hat dann damit zu tun, was man einem Kind zutraut, ob man ängstlich ist, ob man es vielleicht fast verwöhnt. Also es geht hier um die Häufigkeit, dass man eine gewisse Besorgnis hat. Das ist normal, aber die Frage ist, wie intensiv und wie anhaltend findet das statt. dass man eben sofort interveniert oder schnell reagiert, dem Kind sehr wenig zutraut. Das hat etwas mit Zutrauen zu tun. Zutrauen ist etwas vom Allerwichtigsten, das Menschen brauchen für ihre Entwicklung. Ich habe Ihnen hier drei Aussagen, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte, weil ich sie sehr wesentlich finde. Die erste stammt von Rudolf Dreikurs. Die Entmutigung eines Kindes zu überwinden, ist die häufigste und dringendste Aufgabe der Lehrperson. Der hat das auf die Schule bezogen. Sie können das auch auf das Familienleben beziehen. Weil es immer wieder Situationen gibt, wo man entmutigt wird, wo man wieder aufstehen muss, wo es nicht geht, wo man weint, wo man nicht gewählt wird von anderen Kindern und so weiter. Also dieses Wiederaufrichten können ist sehr wichtig. Der Ermutigungsprozess steht bei der Entwicklung der kindlichen Lernfähigkeiten und beim Lernprozess an erster Stelle. Das ist etwas, was auch sehr viele, die mit Kindern arbeiten, in der Schule oder in Kindergärten kennen. Und Gustave Le Bon hat einmal den schönen Satz geprägt: Den Menschen einen Glauben schenken, heißt seine Kraft verzehnfachen. Sie können selber in Ihre Geschichte zurückgehen, wo Sie das selber erlebt haben. Jemand hat Ihnen etwas zugetraut, hat an Sie geglaubt. Wenn Sie das erlebt haben, das hat Ihnen Kraft gegeben. Dann ist es gegangen und dann waren Sie stolz. Der hat dann nicht geglaubt. Und eine andere Person hat vielleicht gezweifelt: Ja, das wird schwierig, würde ich nicht machen, pass auf und so weiter. Also, das ist etwas ganz Wesentliches, das Menschen brauchen, um sich entwickeln zu können. Dieser Mut im Leben ist auch wichtig, weil wir permanent vor Lebensaufgaben stehen. Ich habe Ihnen hier eine ganze Reihe notiert. Man könnte auch salopp sagen, das Leben ist eine permanente Bewältigungsanstalt. Dauernd ist die Gefahr, dass man scheitert. Man muss Probleme lösen. Man muss sich zum Beispiel selber akzeptieren, wie man ist mit seinem Körper. Man muss eine Berufstätigkeit erlernen. Für die Kinder ist das die Schule, das Lernen, die Noten. Man muss Medienkompetenz entwickeln, mit Freundschaften umgehen können. In der Pubertät wird dann das andere Geschlecht in der Regel ganz, ganz wichtig, die Peers und so weiter. Alle diese Entwicklungsaufgaben, Lebensaufgaben, die brauchen, damit man sie überhaupt anpacken und bewältigen kann, die brauchen Mut. Und diesen Mut hat man entweder eher schon früher erworben oder man muss ihn dann vielleicht später mühsam noch erarbeiten in einer Therapie oder sonst mit anderen Möglichkeiten. Also das sind alles Aufgaben, die Mut brauchen und wir können hier Menschen dazu unterstützen, ihnen helfen, hier Mut zu schöpfen und das auch auszuprobieren, auch wenn man gelegentlich scheitert. Das Scheitern gehört auch zum Leben. Ermutigung können Sie in verschiedenen Versionen durchführen. Manchmal reicht es Ermutigung mit einem kleinen Signal. Sie sehen ein Kind, das etwas macht und das Kind schaut zögernd zu Ihnen hin und jetzt nicken Sie nur. Und dann spürt das Kind, Sie trauen ihm das zu. Es macht weiter. Und dann schreibt es weiter und dann geht es und dann zeigt es Ihnen stolz, was es gemacht hat. Also manchmal sind das kleine Zeichen, die Lehrerin läuft hinten durch, sieht das, sagt, mach weiter so. Also das sind kleine Zeichen. Ermutigung hat auch mit einer Grundhaltung zu tun, mit einer positiven Erwartung. Denken Sie zum Vornherein, ja, das wird schwierig, wird er das schaffen, das geht wahrscheinlich nicht. Oder gehen Sie mit einer grundsätzlich positiven Haltung daran. Betonen Sie auch das Positive. Oder betonen wir eben sehr häufig, die Schule ist auch so angelegt, dass wir das Rot haben und mit Rot unterstreichen wir die Fehler. Und nicht, eigentlich müsste man alles unterstreichen, was richtig ist und dann einfach sagen, da wären noch einige Punkte, die zu verbessern sind. Aber wir sind anders strukturiert. Ermutigen können Sie auch nicht jemanden, wenn Sie das von oben herab machen. Ermutigung funktioniert am besten auf einer gleichen Ebene. Das kennen Sie selber, wenn eine gute Kollegin Ihnen sagt, du, ich glaube, das schaffst du, probier das mal, dann werden Sie denken, gut. Wenn Sie irgendeinen Experten haben, der sagt, ja, Sie tun Sie doch nicht, das ist doch kein Problem, machen Sie das, das ist keine Sache, dann werden Sie das Gefühl bekommen, ich bin blöd, ich bin klein oder der ist blöd und so weiter. Also ermutigen lässt man sich eher von einer Person, die nicht gleich ist, sondern die auf einer gleichen Ebene ist, die Gleichwertigkeit lebt. Auch wenn das unterschiedliche Funktionen sind, die eine ist Mutter und das dreijährige Kind oder eine Lehrperson und ein Schüler. Ich bringe immer diesen etwas saloppe Formel, das ist keine Reklame für den Schweizer Multikonzern Migro, sondern ich sage den 4M. Man muss das nicht immer, aber sie fahren tendenziell besser und da wären wir jetzt bei dieser Grundhaltung, die ich im Vortrag habe, in meinem Ausschnitt formuliert habe. Sie können Menschen besser unterstützen, wenn sie diese tendenziell mögen. Das heißt nicht, dass man immer alle Menschen mögen muss, das müssen sie nicht, aber mit den Menschen, mit denen sie zu tun haben, mit Kindern oder ich zum Beispiel mit Lehrkräften, haben sie mehr Erfolg, wenn sie irgendwie an diesen Menschen positive Dinge sehen. Auch wenn die Kinder zum Beispiel manchmal quengeln und nicht so sind, wie wir sie haben möchten, aber irgendwie haben die auch positive Seiten und je mehr sie diese positiven Seiten sehen, desto eher können sie auch einmal etwas Schwieriges sagen und das Gegenüber wird das auch besser akzeptieren, weil es spürt, die Grundbeziehung, die Grundhaltung zum Gegenüber stimmt. Es ist wie mit diesem Gesetz der Anziehung, das Sie ja auch kennen. Positives Fühlen, Denken zieht die Leute eher an, bot sich das Positive an, Negatives auch. Oder wenn Sie es mit dem berühmten Spruch möchten, wie man in den Wald hineinruft, so halt es, allerdings nicht immer, aber häufig zurück. Das können Sie sehr gut nachvollziehen, Sie stehen an einem Bankschalter oder einem Postschalter und haben vor Ihnen eine Person, die grantig ist. Die bellt dann die Person am Schalter an, das verbreitet sofort eine Stimmung und es ist jetzt die Frage, lassen Sie sich von dem anstecken, wie reagiert die Frau am Schalter? Das geht manchmal blitzschnell, die geht dann zurück, wer kommen Sie mir nicht so frech? Und dann wehrt sie sich noch mehr und die Sache ist gelaufen. Oder Sie gehen irgendwo hin und sagen einer Person, schön, dass ich schon dran komme, oder das gefällt mir, und dann kommt das sehr schnell auch zurück. Man könnte noch weitergehen. Ich könnte Ihnen, das habe ich nicht die Zeit dazu, aus gesundheitspsychologischer und medizinischer Sicht unzählige Studien vorstellen, die zeigen, Sie leben gesünder, wenn Sie eine positive Grundhaltung haben. Ich meine damit nicht, alles ist wunderbar und alle sind lieb und nett. Ich liebe die Banker, die die Weltwirtschaft fast ruiniert haben, nicht unbedingt. Aber wenn Sie grundsätzlich zu den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, eher eine positive Grundhaltung haben. Das ist günstig für Ihre Gesundheit. Bluthochdruck, Blutwerte und so weiter. Wir wissen sogar, dass eine positive Grundhaltung günstig ist bei Krankheiten. Wir wissen das aus der Krebsforschung. Das heißt, nicht wenn Sie eine positive Grundhaltung haben, haben Sie keinen Krebs oder der Krebs geht weg. Sie können trotzdem sterben. Aber sogar wenn Sie Krebs haben, kann eine positive Grundhaltung Ihnen das etwas erleichtern. Wir wissen das zum Beispiel aus der Schmerzforschung. Die Leute, die eine positive Grundhaltung haben, haben tendenziell weniger Schmerzen. Aber nicht jeder, der Schmerzen hat, hat eine negative Grundhaltung. Da muss man auch aufpassen. Also diese Grundhaltung sich selber gegenüber, anderen Menschen gegenüber und auch der Zukunft gegenüber, die ist sehr wichtig und günstig, dass es uns letztlich gut geht. Das Umgekehrte haben Sie auch, wenn Sie hier alles negativ umschreiben, dann haben Sie die negative kognitive Triade nach Beck, Depressionsmerkmale, negatives Selbstbild, negatives Bild von anderen Menschen und eine negative Zukunftserwartung. Habe ich hier Zahlen gefunden, die doch interessant sind, um bei dieser Grundhaltung wieder ganz konkret zu werden. 71 gingen 80% der 7- bis 8-Jährigen zu Fuß zur Schule. 1990 waren es noch 9%. 2012 liegen mir keine Zahlen vor, vermutlich sind es noch wenig. Was ist hier passiert? Die Leute sind viel ängstlicher geworden, natürlich ist der Verkehr hat auch zugenommen. Aber die Frage ist trotzdem, ist das sinnvoll, trauen wir den Kindern hier etwas zu? Nehmen wir ihnen etwas weg mit dem Schulweg? Es gibt unzählige Untersuchungen, die zeigen, wie wichtig der Schulweg für Kinder ist. Psychologisch, motorisch und so weiter. Ich habe diese Zahlen auch gefunden. Es ist viel wahrscheinlicher als ein Sexualverbrechen eine Verletzung beim Sport oder ein Autounfall. Man müsste 600.000 Jahre im Straßenrand stehen, um entführt zu werden. Natürlich passiert das dann und dann kann man sagen, ja, du bist entführt worden. Was nützt uns das? Aber es zeigt, wo wir die Gefahren sehen, wo wir ängstlich sind. Und wir sind in gewissen Dingen ängstlich, wo es weniger sinnvoll ist. Und wir sind dort nicht ängstlich, wo wir ängstlich sein müssen. Verkehr zum Beispiel, dass ein Kind im Straßenverkehr verletzt wird, ist ein anderes großes Problem. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, was wichtig ist, weil das leider etwas komplizierter ist, wenn Sie Menschen ermutigen möchten. Ich habe das so versucht, hier darzustellen. Eine Person A möchte eine Person B ermutigen, also zum Beispiel eine Mutter, ein Kind oder eine Lehrperson, eine Schülerin. Jetzt geht das nicht einfach linear, dass Sie sagen können, ich drücke hier und dann gibt es einen Abdruck, das wäre linear, sondern die Frage ist, wie jetzt diese Person B das selber verarbeitet. Kommt das bei ihr so an, im Sinn, ah, die glaubt an mich, ich kann das, die traut mir das zu, dann wird diese Person möglicherweise das umsetzen in eine Selbstermutigung und die Wirkung ist dann eine Ermutigung. Ich kann das. Ich probiere das aus. Das geschieht eher dann, wenn diese Person zur anderen Person eine gute Beziehung hat. Gute Beziehungen sind Türöffner für solche Dinge. Jetzt kann es auch der andere Fall sein, eine Person ermutigt eine andere. Bei dieser Person kommt es so an, die meint das sowieso nicht ernst, die veräppelt mich sogar noch, die meint das gar nicht so. Dann ist die Ermutigung in der Wirkung entmutigend. Also das ist dann die untere Variante. Das heißt, es ist hier sehr entscheidend, wie das aufgefasst wird. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Menschen zu tun haben, die sehr entmutigt sind, und Sie möchten die ermutigen, dann können Sie erleben, dass Sie das häufig gar nicht Ihnen abkaufen oder sogar manchmal noch schwieriger werden. Kinder werden noch schwieriger, stören noch mehr. Dann denkt man, jetzt habe ich die ermutigt, das ist wirklich mühsam. Dann ist das häufig ein unbewusster Test. Ich teste jetzt, glaubt er das wirklich? Ist er wirklich von mir überzeugt? Und wenn diese Person, das ist meistens unbewusst, das Gefühl hat, doch, die glaubt an mich, dann passiert plötzlich etwas, was man dann bezeichnet, der 20 ist runtergefallen. Die Person probiert jetzt aus. Es gibt auch diesen Fall, ich möchte Ihnen das nicht als Rezept empfehlen, dass Leute so ermutigt werden. Häufig ist das in der Oberstufe, dass dann Lehrpersonen diesen Schülern sagen, du wirst nie ins Gymnasium kommen, du bist viel zu schlecht. Das sind die Robusten, die dann denken, du musst gar nicht meinen, dir zeige ich es jetzt. Das ist quasi eine Trotzermutigung. Aber ich würde Ihnen das nicht als Geheimrezept empfehlen, um träge Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche auf Vordermann zu bringen, weil die Entmutigten werden in der Regel dann noch mehr ins Loch fallen und nicht mutiger reagieren. Wenn Sie ermutigen, vergessen Sie nie als erwachsene Person, auch wenn Sie das manchmal nicht denken, Sie sind viel mehr ein Vorbild, als Sie meinen. Ich erlebe sehr häufig, ich fahre sehr viel Zug mit der Bahn und ich höre sehr häufig so Gespräche über Lehrpersonen. Und ich staune, was auch ältere Jugendliche über ihre Lehrpersonen berichten. Coole Jugendliche, die nach außen so cool sind, die Schule, die beobachten ganz genau ihre Lehrperson, was sie wieder für ein paar Schuhe trägt, für einen Ausschnitt. Wie die das tough, die Frau ist tough, die hat den einfach rausgeschmissen. Das ist dann tough. In der Schule sind sie ganz cool. Die Lehrerin hat vielleicht das Gefühl, die hören überhaupt nicht auf mich. Aber die nehmen viel mehr wahr. Es ist dann nicht so wie hier drauf, dass sie das direkt imitieren. Aber sie nehmen viel, viel mehr wahr, vor allem natürlich, wenn sie jünger sind. Ich habe eine Kindergärtnerin vor einigen Jahren beraten und dann hat sie mir erzählt, sie hatte ein Problem, die Mutter ist gekommen und hat sich beschwert, ihr Kind hätte einen Tick. Das hat man, glaube ich, auch so einen Tick. Ja. Und dann fragte ich, ja was? Mein Kind macht seit einiger Zeit immer so. Und dann merkt sie plötzlich, die Mutter, ja, die Kindergärtnerin macht so. Also das Kind hat das automatisch übernommen, die hat nicht gedacht, das ist lästig, das ist cool, das muss man, sondern sie macht einfach so. Also nicht alle Modelle wirken so direkt, dass man das sieht, aber es gibt viel mehr, was Kinder nachahmen, als wir denken. Etwas, was Sie bei der Ermutigung auch sehen können, gelegentlich, dass sie einen interessanten Effekt haben. Sie haben ein Beispiel, ich bringe das jetzt hier von einer Lehrerin, ein ängstliches Kind im Schwimmen. Sie ermutigt dieses Kind, das Kind hat Angst, es ertrinkt oder das geht nicht oder es schluckt zu viel Wasser. Und es gelingt der Lehrerin, dieses Kind zu ermutigen, dass das geht, es schwimmt jetzt und es merkt, man lebt noch, das ist doch ganz lustig, wenn man schwimmt. Und jetzt macht sie die Beobachtung, dass diese punktuelle Ermutigung, nur bezogen auf das Schwimmen, sich plötzlich beginnt auszudehnen. Und dieses Kind wird nicht nur im Schwimmen mutiger, sondern plötzlich auch in anderen Fächern. Und vielleicht kennen Sie das selber auch, wenn Sie dann irgendeine Lehrperson hatten, einen Lehrwechsel, und diese Lehrperson konnte Sie gut packen, nehmen, dann sind Sie plötzlich besser geworden. Und komischerweise Ihre schlechten Noten oder Ihr IQ ist dann plötzlich in die Höhe gegangen. Also das ist ein häufiger Effekt, den man immer wieder feststellen kann, dass diese einzelne Ermutigung dann einen ganzheitlichen Effekt haben kann. Wenn ich jetzt so frage, Sie müssen nicht antworten, wer kennt so etwas, da strecken Sie doch einmal auf. Sehen Sie, es sind einige. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, wäre spannend darüber zu sprechen, aber Sie sehen, das ist etwas, und einige werden das haben, die haben jetzt vielleicht nicht einmal gemerkt, dass das stattgefunden hat. Oder die haben sich jetzt auch nicht getraut, aufzusprechen. Vielleicht sind es noch mehr. Ich möchte Ihnen aber auch das etwas differenzierter noch unterscheiden. Ich möchte Ihnen eigentlich eher schmackhaft machen, mehr zu ermutigen als zu loben. Viele Leute unterscheiden das nicht und es ist nicht ganz dasselbe. Wir leben in einer Gesellschaft, die fast etwas krankhaft auf die Leistung aus ist. Wir loben für Leistungen, Kinder bekommen Geld für gute Noten. Unsere ganze Gesellschaft ist so strukturiert. Ein Skirennfahrer, der 2 Zehntelsekunden oder 200 Sekunden Rückstand hat, sagt, ich habe einen schlechten Tag gehabt, ist gar nicht gut gegangen. Jeder normale Mensch wäre froh, wenn er lebend den Hang herunterkommt, aber für ihn ist das eine Niederlage. Das heißt, wir sind in einer Gesellschaft, die extrem nur die Topleistung kritiert. Das ist ein großes Problem, weil Menschen dadurch lernen, extrinsisch motiviert zu sein. Extrinsisch heißt nur von außen. Also man macht nur etwas für die Topleistung, für das Geld. Ich habe mit vielen Kindern zu tun, die sagen, ich bekomme für eine, bei euch ist das glaube ich 1 die beste Note, bekomme ich so und so viel, bei uns sind es Franken, bei euch sind es Euro. Das ist ganz ein großes Problem. Ja, wofür sollen die dann lernen? Für das Geld oder weil sie später einen Beruf lernen möchten oder Interesse an einem Fach haben? Also, wir sehen das sehr gut, ja, wenn Sie das auf das Gesellschaftliche aussehen, wie das in der ganzen Finanzwelt funktioniert hat. Leute, die hier unglaubliche Summen gearbeitet haben und es hat nicht funktioniert. Das heißt, es ist nicht so, dass je mehr sie Belohnung bekommen, dass sie besser arbeiten. Im Gegenteil, es gibt dazu übrigens empirische Untersuchungen. Das wäre ein Grund, dass man die Banken nicht allzu hoch finanzieren dürfte. Also, Sie müssen weniger die Leistung einfach kritisieren, sondern was sehr sinnvoll, viel sinnvoller ist, psychologisch gesehen, den Einsatz zu kritisieren. Das heißt zum Beispiel, ein Kind, das sich anstrengt, aber es hat es nicht geschafft, es ist vielleicht nur eine halbe Note besser geworden, aber nicht genügend, dann ist das nicht eine Niederlage, sondern man kann dem Kind sagen, ja, du hättest gerne noch mehr erreicht, aber ich habe gesehen, du hast dich eingesetzt. Du bist dran geblieben und das finde ich ganz toll, weil das ist das, was im Leben wichtiger ist. Nicht nur die Topnote, sondern dass Menschen sich anstrengen, dass sie auch am Ball bleiben, wenn sie auf Widerstand stoßen, wenn etwas nicht gleich geht und nicht einfach alles hinwerfen bei der ersten Schwierigkeit, die sie haben. Das heißt, sie fördern hier eher die intrinsische Motivation, also etwas, was man macht, weil man an der Sache Freude hat, weil einen das interessiert. Und Sie sehen das ja sehr gut in einem Beruf, wenn Sie einen Beruf nur ergreifen, weil Sie Geld bekommen. Das ist schrecklich, 40 Jahre einen Beruf zu arbeiten, nur wegen dem Geld. Sie müssen noch einen Beruf ausüben, den Sie gerne machen, weil Sie das spannend finden. Und das Geld ist eine angenehme Nebenerscheinung, die brauchen Sie, um zu leben. Aber nicht das Primäre. Also den Einsatz, die Anstrengung bestärken, das heißt nicht, dass man über einen Erfolg, den ein Kind hat, sich freuen kann und das sagen kann, toll, dass du das jetzt erreicht hast. Aber das Wichtigere ist den Einsatz, das Bemühen des Kindes und weniger nur die Endleistung, die dann herausgekommen ist. Wenn Sie ermutigen, achten Sie auch, wie Sie das tun. Es ist hilfreich, wenn das konkret ist, wenn man einfach sagt, das ist super, dann ist das für das Team weniger zentral, sondern ganz direkt, konkret. Mir hat gut gefallen, wie du zum Beispiel dem Fabian geholfen hast oder wie du dieses Rechenblatt fertig gelöst hast, ohne auch prognostisch zu drohen. Ja, wenn du das dann das nächste Mal nicht machst, dann wird das dann schwierig. Ich habe gesagt, manchmal Lob eher nebenbei, das ist vor allem bei Jugendlichen so, die haben es gar nicht gerne, wenn sie vor der Gruppe gelobt werden, oder? Der Oberstufe, dann finden sie das gar nicht cool. Also sagt man lieber beim Hinausgehen flüstern, das war super. Das reicht dann unter Umständen schon. Also da muss man auch schauen, wie man das macht. Auf die Sprache könnte man achten, wie macht man das? Man kann sagen, grundfalsch. Oder man könnte sagen, ja, noch nicht ganz richtig. Da warst du auf dem richtigen Weg bis dahin und jetzt schau, jetzt müsstest du noch hier. Dann zeigt man eine Entwicklungsperspektive. Wenn man lobt oder ermutigt oder auch kritisiert, ist es hilfreich zu trennen zwischen der Sache und der Person. Man kann zum Beispiel sagen, ich finde das wirklich nicht gut, wie du das gemacht hast, aber ich als Person, du bist okay, aber was du gemacht hast, das finde ich nicht richtig. Ich möchte Ihnen zum Letzten noch ein Beispiel geben, weil das sonst etwas unklar ist. Die Ermutigung muss auf den Lebensstil oder auf das Bezugssystem des Kindes abgestützt sein. Ich kann Ihnen das am besten an einem Beispiel von mir erzählen. Im ersten Beispiel ist mir das missglückt. Als junger Lehrer habe ich Psychologie studiert, hatte ich an einer Privatschule Nachhilfeschüler, kam ein Schüler zu mir, der klagte über seinen Lehrer. So viele Hausaufgaben und Stöcke und furchtbar. Ich als junger Lehrer wollte ihn ermutigen, sagte, komm, das ist nicht so schwierig, fangen wir doch an. Je mehr ich auf dieser Schiene fuhr, desto schwieriger wurde es. Der hat immer mehr ausgerufen, geflucht, gegähnt, das ist überhaupt nicht gegangen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe ihn nicht erfasst. Als er nächstes Mal gekommen ist, habe ich mein Konzept geändert. Er ist wieder mit derselben Ausgangslage gekommen, viele Aufgaben kommen nicht raus, er erklärt das nicht gut. Dann habe ich so gesagt, ja, was, wie viele Aufgaben, was, wie viele Stücke, was, bis wann musst du das machen? Wie heißt der Lehrer? Das geht doch nicht, dem rufe ich an. Der kennt doch, ich habe mich richtig erreicht. Plötzlich schaut mich der Schüler so an. Das ist gar nicht so schlimm. Wir haben zahlend gelacht und das war nie mehr ein Thema. Dann haben wir begonnen zu arbeiten. Das nächste Mal, wenn er also wieder gekommen ist, musste ich ihn nur anschauen, hat der Lehrer wieder... Er hat sofort begonnen zu arbeiten. Das heißt, Sie sehen, wie komplex Ermutigung ist. In einem anderen Fall wäre mein Vorgehen richtig gewesen. Sie sagen, es ist nicht so schwierig, fangen wir an. Der hat etwas anderes gebraucht. Man nennt das auch schön paradoxe Intervention. Und so habe ich ihn erfasst. Also das ist das Bezugssystem, ihn so packen zu können, dass er dann auch wirklich greift. Und das heißt, dass man auch Fehler macht. Bei der ersten Version hatte ich natürlich einen Fehler gemacht. Wenn Sie mit Kindern arbeiten, ich mache das sehr häufig mit Lehrkräften oder Lehrerteam, könnte das auch eine Möglichkeit sein, diese zu unterstützen. Ich könnte zum Beispiel mit Kindern arbeiten und mit ihnen einmal schauen, was sie alles für Stärken haben. Man muss nicht von A bis Z zu jedem Buchstaben eine Stärke finden oder sogar mehrere. Aber man könnte einmal mit ihnen schauen, was sie alles haben, müsste ihnen helfen. Wenn sie älter sind, können sie das aufschreiben. Oder diejenigen, die das lieber einfacher wollen, die können dann einen Namen nehmen, zum Beispiel Lisa Fehr. Und die suchen jetzt zu diesen Buchstaben L-I-S-A, suchen sie Stärken, die dieses Kind, diese Lisa Fehr, auszeichnen. Zum Beispiel S, sie ist sehr schnell im Rennen. Seine Stärke. Also den Fokus auf so Stärken legen, was Menschen können. Man könnte das auch dann abgleichen, dass das Kind das selber macht und dann ihm ein Feedback gibt, wie man das selber sieht, dann ist Fremd- und Selbsteinschätzung, das stimmt ja häufig nicht immer überein. Das ist sehr interessant dann anzuschauen. Das muss natürlich echt sein. Es hat keinen Sinn, einem Kind positive Eigenschaften aufzudrängen, die es aus ihrer Sicht nicht hat. Das ist natürlich klar, oder? Das wird auch von Kindern dann durchschaut. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch sehr gut kennen, dieser Kreislauf. Man nennt den auch eben den Ermutigungskreislauf. Menschen, die eher mutig sind, die bewegen sich in diesem Kreis. Sie gehen zum Beispiel schon eine Sache heran, die denken, innerer Dialog, das kann ich, das ist lästig, das gelingt mir. Sie trauen sich etwas zu, sie probieren aus, sie haben Erfolg, das bestärkt sie, sie üben weiter. Und das gibt so einen automatischen Kreislauf, ohne dass sie das merken. Man nennt das auch, wenn Sie es lieber theologisch wollen, den Engelskreis. Jedes Hobby funktioniert so. Das machen Sie gerne, sind Sie einigermaßen gut, das läuft wie ein Selbstläufer. Beim Grafisch sieht das etwa so aus. Man sagt es so schön, beflügelt ging ich nach Hause. Man hat Mut bekommen. Wenn Sie es lieber lernpsychologisch wollen, sehen Sie hier, was Bestärkung bewirken kann. Von einer Blume bekommt man dann den ganzen Blumenstrauß nachher. Sie könnten mit Kindern zu Hause, oder ich mache das häufig in der Schule, auch einmal am Abend anschauen, was ist diese Woche oder was ist am Tag alles gut gelaufen. Ich erlebe häufig mit Lehrkräften, die sagen mir, ja, der Tag war gut, aber um 10 vor 4 kam Frau Meier und die kam mir fressen. Jetzt ist mir der Abend versaut. Aber bis 10 vor 4 war alles eigentlich normal gelaufen. Also den Fokus einmal auf das andere richten, was lief alles gut? Ja, bis 10 vor 4 lief alles gut oder mit den Kindern auch und dann haben sie halt am Abend noch kurz gestritten. Aber es ist halt Kommunikationstraining unter den Kindern, aber sonst ist ja vieles gut gelaufen. Also, was ist gut gelaufen, was haben wir erreicht, was hat mir gefallen? Man könnte man auch mit Kindern darüber sprechen, in der Schule machen wir Klassenrat. Klassenrat ist eine tolle Sache, das Problem ist nur, man bearbeitet immer Probleme. Die Probleme sind dann abgearbeitet, dann kommt schon die nächste Weile mit neuen Problemen. Aber müsste manchmal auch besprechen, was man alles gelöst hat und geklärt hat und sich darüber freuen. Wir sind so trainiert, dass wir immer die Probleme, die nächsten Probleme lösen. Das ist nicht schlecht, man sollte aber auch einmal zurückschauen, was wir alles gelöst haben. Das gibt eine andere Grundstimmung. Ich habe das gefunden, das passt ja sehr gut. Mir hat jemand gesagt, das sei aber nicht Vorarlbergerisch, sondern Wienerisch. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber das wissen Sie wahrscheinlich besser. Also man sieht sich klein, zieht sich einen Winkel zurück, da fange ich schon lieber gar nicht an. Das ist quasi das Motto des entmutigten Menschen. Und das wäre dann dieser Kreislauf. Und Sie sehen jetzt hier, wie Sie auch einwirken können. Je nachdem haben Sie ein Kind, das sagt Ihnen vielleicht nicht nur innerlich, sondern es sagt äußerlich, das kann ich sowieso nicht, ich bin dumm. Oder die Elternschüler sagen dann natürlich etwas abgeklärt, ich habe kein Mathe-Gen. Man braucht kein Mathe-Gen, um Mathe zu beherrschen. Oder sie fluchen vor sich hin. Man spürt, sie glauben nicht, dass sie das können, sie trauen sich weniger zu, sie weichen aus, sie haben einen Misserfolg, dann sind sie bestärkt, dass es nicht geht, sie sind ermutigt und das geht weiter. Der Teufelskreis. Sie kennen das bei vielen Tätigkeiten selber, wo sie nicht gut sind, machen sie das ähnlich. Wer im Computer nicht gut ist, der schaut, dass er einen Partner hat, der ihm hilft. Dadurch wird der Partner immer besser und sie werden häufig nicht unbedingt viel besser. Es gibt natürlich viele Unterschiede, wo es bei Männern und Frauen umgekehrt ist. Also das ist dieser Kreislauf, und den trainiert man auch häufig, ohne dass man das merkt. Das ist bei Kindern so. Es gibt Kinder, die weichen immer wieder aus. Kindergarten etwas Neues, und sie stehen immer hinten in der Reihe, wenn es darum geht, jetzt vorne zu sein und dann runter zu springen. Und plötzlich merkt die Kindergärtnerin, ja, der steht immer hinten und die anderen üben. Also der steht hinten, kommt dadurch nicht zur Übung, sieht, die anderen können das, ich kann das nicht. Er entmutigt sich selber, ohne dass er darüber komplex nachdenken kann, wie wir dann. Oder? Und das ist die Tragik des entmutigten Menschen. Und hier kann man natürlich eingreifen. Hier zum Beispiel, wenn man sieht, der weicht aus, dass man ein Kind ansprechen kann. Du, ich habe jetzt beobachtet, hast du das Gefühl, du kannst das nicht. Der Jugendliche sagt natürlich, diesen Scheiß will ich nicht. Aber hinter diesem Scheiß steckt natürlich meistens, ich kann nicht, aber das kann man nicht so direkt sagen. Kleinere sagen das noch eher, ja, ich kann das nicht, und lachen die anderen. Und dann kann man hier versuchen, Einfluss zu nehmen. Ja, was brauchst du? Kann ich dir ein Stück weit helfen? Schau einmal, das ist gar nicht so kompliziert. Wollen wir einmal beginnen? Und dann ist man vielleicht schon dran. Und dann könnte man diesen Kreislauf aufweichen. Das sieht dann unter Umständen eben so aus. Kinder sind hier sehr lernfähig, in einem problematischen Sinn. Sie sehen hier, wie sich das Bild auch beginnt zu verändern. Der fühlt sich jetzt auch so. Self-fulfilling prophecy nennen das dann die Psychologen. Und am Schluss haben sie das. Beide sind eigentlich überzeugt, dass es richtig ist. Das war übrigens häufig, wenn Sie das ersetzen, können Sie Männer, Frauen nehmen, die Variante jahrhundertelang Einstellung der Männer zu den Frauen. Frauen sind zweitrangig, sie haben ein beschränktes Hirn, darum dürfen die nicht wählen, die dürfen keine Männerberufe wählen, Buschauffeurs zum Beispiel, Ärztinnen und so, das ist gar noch nicht so lange her, bis Frauen das auch dürfen. Das sind so Bilder, die man hatte, die über Jahrhunderte dann gepflegt wurden. Und es hat auch viele Frauen gegeben, die das von selber noch gesagt haben. Wir Frauen gehören an den Herd, das ist nicht gut, Politik verdirbt uns und so weiter. Die verdirbt übrigens auch die Männer, das ist ein Thema. Also, das ist auch in anderen Bereichen so. Wenn Sie Menschen ermutigen möchten, Kinder oder Erwachsene, dann ist es auch wichtig, wie Sie das formulieren. Ich habe Ihnen hier so einige Beispiele. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn man das beobachtet, ich freue mich, wie du dein Bestes gegeben hast und nun deinen Erfolg genießen kannst. Oder jemand ist dran, du bist schon gut vorangekommen, mach weiter so. Oder wenn jemand noch auf dem Weg ist, statt ihn nur von allen möglichen Gefahren zu warnen, du wirst schon sicher einen Weg finden. Oder jemand bleibt dran, geht nicht so schnell auf. Mir gefällt es, wie du dran bleibst. Ist doch super, der hat Ausdauer. Oder, so wie ich dich kenne, wirst du es schon gut machen. Oder auch, das habe ich sehr geschätzt von dir. Also Fortschritte von anderen Menschen auch anerkennen. Und nicht nur die Endleistung, sondern dass sie auch etwas machen, das für uns hilfreich ist. Hier müssen Sie das nicht alles im Detail lesen können, ich sage Ihnen zwei, drei Beispiele. Wenn Sie ermutigen, achten Sie nicht auf die Vollkommenheit, wir sind alle nicht vollkommen, sondern auf die Fortschritte, kleine Schritte. Ein Kind, das zum Beispiel jetzt Schuhe binden kann, kann man ihm sagen, schau einmal, vor wenigen Wochen kommt es, soll es noch nicht, magst du dich erinnern, jetzt kannst du Schuhe binden, ist doch super. Oder ein Kind, das etwas anderes gelernt hat. Auch die Bemühungen eben würdigen, nicht nur die Leistung, ist ganz wichtig. Wenn es nicht geklappt hat, kann man sagen, ja gut, Fehler sind nicht dein Versagen, hat noch nicht gereicht, du brauchst vielleicht noch mehr Zeit oder müsstest noch mehr vorbereiten oder es war noch nicht der richtige Zeitpunkt oder man wollte zu viel auf einmal. Es hat keinen Sinn, Kinder zu drängen, jetzt musst du das machen, komm, mach vorwärts und so weiter. Meistens klemmen dann Kinder ab, ziehen sich zurück. Gut, wenn man Kindern wieder eine neue Chance gibt. Manchmal kann man auch etwas erreichen hier, wenn man Kinder etwas übergibt, womit sie nicht rechnen. Es gibt zum Beispiel Lehrer, die machen das in der Schule so, die übergeben Schüler, die Probleme haben mit Geld, also dass sie zum Beispiel schon zwei, dreimal Geld gestohlen haben, die übergeben ihnen die Klassenkasse und sagen, du bist Klassenkasse, du bist verantwortlich, dass das alles sauber abgerechnet wird. In vielen Fällen hat das einen unglaublichen Effekt auf diesen Schüler, weil das ist das Letzte, was er erwartet. Er ist ja der, der geklaut hat. Und jetzt traut man ihm das zu. Und natürlich muss man ihn dann einführen und ihm erklären, aber das kann manchmal unglaubliche Effekte haben, ihm etwas zumuten, übergeben, womit er Mühe hat. Oder einer, der Mühe hat mit der Ordnung im Schulzimmer, der ist dann verantwortlich, bei uns heißt es in der Schweiz, der Stübrimeister, also der, wie sagt man dem auf Österreichisch? Klassenordner. Ja, genau, der schaut dann für die Ordnung. Und dann kann es sein, dass plötzlich diese Kinder sehr ordentlich werden. Vielleicht dann zu Hause wieder nicht, aber in der Schule. Das sind manchmal interessante Dinge. Manchmal erleben Sie das wahrscheinlich auch, dass Mutlosigkeit ansteckend sein kann. Ein Kind, das sehr mutlos ist, irgendwann, ich mag jetzt auch nicht mehr, er wird das nie schaffen. Und das ist häufig die Tragik dann, dass diese Kinder den längeren Atem haben in der Mutlosigkeit, als in ihr eben nicht einfach aufzugeben. Das ist häufig nicht so einfach. Also wenn Sie ermutigen möchten, müssen Sie schauen, was brauchen Kinder, wie fühlen Sie sich jetzt vor einer Aufgabe, wie kann ich Ihnen helfen, angemessen helfen heißt ja, wie das Montessori einmal so schön gesagt hat, hilf mir, es selbst zu tun und nicht mache es für mich, das wäre die Verwöhnungsvariante, das ist dann letztlich wieder eine Entmutigung, sondern hilf mir, es selbst zu tun. So weit helfen, bis das Kind den nächsten Schritt machen kann. Das klingt natürlich jetzt hier sehr einfach, wenn ich das sage. In der Praxis ist es komplizierter, trotzdem ist es nicht falsch. Aber die Praxis ist immer etwas komplizierter. Also nicht zu viel helfen, unnötig helfen. Ich erlebe häufig auch Erwachsene, die zu viel helfen, zu schnell helfen. Sondern man muss genau schauen, was braucht er jetzt, wie lange kann der dranbleiben und dann auch ihnen viele Übungsgelegenheiten geben. In Kindergärten gibt es ja viele Montessori-Materialien, wo Kinder üben können, gewisse Fertigkeiten zu entwickeln. Das kann man auch zu Hause machen. Ich plädiere immer wieder auch an anderen Vorträgen, sage ich das etwas flapsig, ich bin für Kinderarbeit. Und zwar Kinderarbeit im Sinne, dass Kinder ihrem Alter entsprechend viele kleine Arbeiten beitragen können. In der Schule ist das eben einfach, da haben sie Ämtchen, eben Klassenmeister oder Lüfter, dann müssen sie schauen, dass gelüftet wird, oder beim Tierterrarium, dass das Nahrung bekommt und andere Dinge, Hefte einziehen. Und das könnte man zu Hause auch machen. Kinder hatten früher in Fabriken gearbeitet, in Bergwerken, das war eine Ausbeutung von Kinderarbeit. Heute müssen wir aber psychologisch sinnvolle Formen von Kinderarbeit wieder einführen. Also das kann sein beim Tischhelfen, Aufräumen. Natürlich ist das ein Problem, wenn Kinder älter sind, machen sie das plötzlich nicht mehr. Jugendliche zum Beispiel verlieren diese Fähigkeit aus unergründlichen Hintergründen, die die Forschung noch nicht herausgefunden hat. Aber ganz kleine Kinder, die möchten helfen. Wenn man denen zu viel aus den Händen reißt, dann sagen sie, ich will es selber tun. Und wir verpassen häufig dann diese Chance, dass wir den Kindern das auch zumuten, auch wenn eine Tasse einmal defekt ist oder etwas länger geht, als wir das denken. Aber es ist ganz wichtig, weil Kinder hier eine Bedeutung erleben. Sie sind wichtig, sie können etwas. Und das sind manchmal banale Dinge. Ich mag mich erinnern, ich bin in Zürich aufgewachsen und wir hatten damals noch, Ende 50er Jahre, hatten wir noch einen Laden, das war ein Milchmann, zu dem ging man Milch holen. Ich musste als Knabe dann so einen Alufessel Milch holen gehen, auch im Winter, dann war es fritschig. Und ich wusste genau, wenn ich die Milch ausschütte, dann gibt es Ärger mit meinem Vater, der will nämlich die Milch im Kaffee. Und ich habe kein Kakaogetränk, wenn ich ausgieße. Das heißt, das war eine wichtige Aufgabe, und es ist mir praktisch nie passiert, dass die Milch ausgeschüttet ist. Das war meine Kinderarbeit. Also ich wusste, das ist wichtig. Heute finden Sie andere Möglichkeiten als Milchkessel mit Milch füllen. Aber dass Kinder hier helfen können, Tischen, Waschmaschine ausräumen, Wäsche versorgen und so weiter. Und wenn man das mit kleinen Kindern beginnt, dann verlieren die das halt zwar in der Pubertät, aber sie haben das gelernt und später, wenn die dann eine Frau haben und das nicht mehr tun, dann sagt die Frau, ja, also entweder tust du das oder dann such ich mir einen anderen. Moderne Männer müssen das können. Und dann stellen die sich sofort wieder um. Die haben das ja gelernt, oder? Die konnten das einmal. Dann können sie auch diese Fertigkeit zurückbringen. Also, das ist etwas ganz Wichtiges. Habe ich das hier noch einmal notiert, sinnvolle Kinderarbeit. Gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Und je nach Alter geht das dann eben weiter. Spielsachen einsammeln, Papierkorb leeren und so weiter und so fort. Je früher dass das selbstverständlich ist, desto mehr gewöhnen sich Kinder an. Und sie merken hier, sie haben eine kleine Aufgabe, die wichtig ist. Ich möchte Ihnen noch ein, zwei kleine Beispiele zeigen, weil ich gehört habe, einiges, da drin sind auch Lehrpersonen. Hat mir eine Lehrerin erzählt, sie hat das Problem, dass wenn sie hineinkommt, sie sind nie am Platz. Und einmal war ich soweit. Und dann habe ich sie gefragt, was haben Sie gemacht? Ja, nichts, ich habe begonnen. Das heißt, sie hat die Gelegenheit verpasst. Sie hätte sagen können, mir ist aufgefallen, alle sind am Platz, das freut mich. Punkt. Und dann beginnt sie. Sie muss nicht sagen, großartig, alle sind am Platz, ihr werdet alle belohnt mit einem Haus. Das ist völlig daneben. Aber dass man das, wenn es positiv läuft, das auch quittiert. Das ist etwas ganz Wichtiges. Oder eine Lehrerin, die mir erzählt hat, dass sie mit dem gute Erfahrungen gemacht hat. Stellen Sie sich Eltern vor, viele von Ihnen sind ja Eltern. Wenn etwas von der Schule kommt, ist das meistens ein Problem. Elterngespräche, er hat nicht gut getan und so weiter. Bekommen Sie einmal einen solchen Zettel. Es braucht 2 Minuten zum Schreiben. Aber für ein Kind und für Eltern ist das extrem wichtig. Oder die Eltern könnten einen Zettel dem Kind mitgeben. Ich wollte Ihnen nur sagen, mein Kind kommt gerne in die Schule. Das ist doch wunderbar für die Lehrerin. Das ist das, was zählt. Nicht 5% mehr Lohn. Das ist auch schön, wenn die Kunden heute ja nicht mehr. Also diese positiven Dinge auch äußern. Wir denken viele positive Dinge, aber wir sagen sie nicht. Und das ist schade. Eine andere Lehrerin, die zum Beispiel positive Einträge in ein Ermutigungsheft schreibt und das auf das Pult liegt, das ist dann ein Renner. Viele Kinder kennen dann hin. Schauen, was steht jetzt wieder drin? Also auch hier positive Einträge, Gedanken, das hat super geklappt im Turnen heute, wir haben schnell abgeräumt, oder man könnte das auch in der Familie machen, oder das mündlich erzählen beim Nachtessen, es hat mir gut gefallen, wie ihr das heute mit den Spielen gemacht habt, wie ihr geteilt habt, und so weiter. Sie sind, viele von Ihnen Eltern, dann ist die Frage, wer ermutigt dann Sie? Das ist etwas, was ich Ihnen sehr empfehlen kann. Das kostet vielleicht 3 Euro. Schaffen Sie sich einen solchen Ermutigungsordner an und beginnen Sie zu sammeln. Positive Rückmeldungen, zum Beispiel von einem Kind, Ihrem Kind oder wenn Sie Lehrperson sind, einen Heiratsantrag des Erstklässlers oder des Zweitklässlers. Und wenn es ein trüber Novembertag ist, können Sie den Ordner hervornehmen und dann sehen, das ist die Zeichnung, die Sie bekommen haben mit deinem Herz von Sandra und das ist die Liebeserklärung von Claudia und so weiter. Ich habe das auch gemacht, bei mir sieht dieser Ordner so aus. Das ist billig, es ist auch nicht künstlich, weil Sie sammeln nur echte Feedbacks. Wenn die Kinder noch nicht schreiben können, aber Sie sagen Ihnen das, dann schreiben Sie das auf einen Zettel. Sandra hat mir heute gesagt, ich sei die liebste Mutter. Schreiben Sie das auch mit Datum, weil die sagt Ihnen einige Jahre später auch, du checkst überhaupt nicht, wie es im Kopf einer Jugendlichen aussieht. Und dann registrieren Sie nur das und das andere haben Sie vielleicht vergessen. Also diese positive Spiegelung ist etwas sehr Wichtiges. Allerdings ist eine große Gefahr, dass wenn wir etwas Positives sagen, dass das immer eine Kehrtwende hat. Sie kennen das Berühmte und das wäre dann. Genau. Ich vertraue dir deinem Urteil, deinem Vorgehen. Vielen Dank für die schönen Rosen. Schön, wie du flüssig diesen Abschnitt geschrieben hast. Und dann kommt das Aber. Und damit wir alles zerstört. Oder zu Hause mit Ausaufgaben. Sehen Sie, jetzt packt ihr das einmal an und denkt, ach, wenn das nur immer so wäre. Endlich einmal. Es ist wahrscheinlich besser, Sie sagen, toll, wie du jetzt das heute gemacht hast. Ja, heute gab es wohl gut so. Ja, super. Und dann nicht sagen, ja, ich wäre aber froh, es wäre dann morgen auch so. Das ist eine Ausnahme. Dann ist die Freude weg. Auch wenn das morgen anders ist. Aber es wird nicht häufiger werden, wenn Sie das aber bringen. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist trotzdem so. Achten Sie doch auch, wenn Sie Eltern oder Lehrpersonen sind, was Sie selber für Dialoge führen. Weil das Problem ist, dass wir uns selber auch entmutigen. Sie Sie stehen auf und denken, oh, jetzt muss ich schnell machen, oh, ich bin schon spät dran, ich muss das noch werden. Oh, das habe ich vergessen, das kann nur mir passieren. Das heißt, wir sprechen häufig auch in negativen inneren Dialogen und entmutigen uns häufig, ohne dass wir das merken. Das sind letztlich destruktive Selbstgespräche. Was denken Sie, was ist der Schnitt zwischen positiven und negativen Selbstgesprächen? Was würden Sie sagen, Prozent positiv, Prozent negativ im Schnitt? Wir sind hier in Europa. Was würden Sie sagen? 90 positiv oder 90 negativ? Noch andere Zahlen? 70 negativ. Ja, das wurde auch untersucht, es wird ja fast alles untersucht. Ein deutscher Therapeut hat das untersucht. Sie sind ja in Österreich ist es wahrscheinlich ganz anders, aber immerhin. Er hat festgestellt, 3/4 der Selbstgespräche sind negativ geprägt. Jetzt heißt das natürlich nicht, das ist durchweg so, sondern das hängt ja auch von der eigenen Stimmung ab. Wenn Sie sehr verliebt sind, dann sind die Selbstgespräche 105% positiv, dann ist alles rosarot. Aber wenn die Steuererklärung wiederkommt, dann sind die Selbstgespräche sehr negativ. Dann gibt es Unterschiede von verschiedenen Menschen. Es gibt Menschen, die sind tendenziell positiver gestimmt, bei denen ist viel mehr positiv und andere sind tief deprimiert, pessimistisch. Aber zusammengerechnet sind das nach Schönacker 3/4 negativ geprägt. Wenn das stimmt, ist das eigentlich eine Katastrophe. Das heißt, wir geißeln uns zusätzlich zu dem, was das Leben uns ja schon antut, noch zusätzlich. Und das ist ein großes Problem. Stattdessen ist es sinnvoll, sich wirklich auch hinzuschauen und zu sagen, ja, aber ich mache meine Sache schon recht. Oder ich gebe mein Bestes. Oder wenn es nicht gegangen ist, es ging zwar in die Hosen, aber ich probiere es nächstes Mal wieder. Oder ich habe vielleicht zu wenig Zeit investiert. Oder es war mir vielleicht doch zu wenig wichtig. Oder wenn etwas nicht klappt, zum Beispiel, erlebe ich häufig bei Lehrpersonen, die fühlen sich für alles verantwortlich. Oder sind nicht für alles verantwortlich. Das sind auch die Kinder, die Eltern, das sind große Klassen, das sind desolate manchmal Zustände. Ich habe schon in Orten unterrichtet, an der Hochschule, wo ich einen Heizofen mitnehmen musste. Die Leute sind in Daunenjacken, weil das nicht geheizt ist, eiskalt im Winter. Das sind nicht lernförderliche Umstände. Also es gibt auch andere Umstände, nicht nur wir selber, die vielleicht so etwas beitragen. Also ich bin nicht für alles verantwortlich. Ich plädiere nicht dafür, die Fehler bei den anderen zu suchen, aber auch nicht alle Fehler auf sich zu nehmen. Vielleicht ist das edel, alle Fehler auf sich zu nehmen, aber es ist nicht richtig und es ist nicht hilfreich. Wenn Sie zum Beispiel merken, dass Sie so einen Dialog haben, ich kann das nicht oder ich bin blöd, dann suchen Sie einen Gegenspruch und laminieren Sie das auf einen Zettel, wie hier zum Beispiel. Ich mache das auch mit Lehrpersonen, legen dann aufs Pult oder in eine Schublade und wenn Sie das merken, schauen Sie, ah ja, genau, das ist wieder mein Bremsklotz. Also so versuchen die quasi neurobiologische Marker zu setzen, sich immer wieder wie einen Merkzettel zu erinnern, etwas dagegen zu tun. Mit der Zeit gibt das auch ein Stück dazu. Und etwas, was ich auch sehr gerne mache, wenn ich mit Leuten arbeite, dass ich ihnen empfehle, sie sollen doch selber Aphorismen, Sprüche suchen, die ihnen helfen. Wir sind manchmal sehr verbiestert, nehmen vieles zu schwer. Es ist eine der schwierigsten gymnastischen Übungen, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Wir haben das Gefühl, wir haben einen Fehler gemacht, furchtbar, können wir nicht mehr uns blicken lassen. In 5 Jahren ist das überhaupt kein Thema mehr. Denn das ist furchtbar. Meistens ist es nicht so. Man hat Angst, Fehler zu machen. Dabei ist es ganz anders. Oder manchmal ist man so eingefuchst. Leute, die so das Gefühl haben, ja, keinen Fehler zu machen, was denken die anderen? Denen hilft vielleicht der Spruch, ist der gute Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Sie haben immer irgendjemanden, der sie nicht gut findet, das ist das Leben, und dann sind sie dort ruiniert. Aber das geht gar nicht schlecht. Oder ein anderer Spruch noch, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja, das haben wir immer so gemacht, das geht nicht, das muss so sein. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ganz einfach. Ja, also, das war der erste Teil, mein Vortrag. Ich danke Ihnen einmal fürs Zuhören.